Kli-Radio Wissen. Update.
Es fällt uns wahnsinnig schwer, jedem Einzelnen von uns.
Finanzminister Schäubles Antrag hatte Erfolg. Mit großer Mehrheit stimmten die Mitglieder des Deutschen Bundestages dafür, das Hilfsprogramm für Griechenland zu verlängern. Das Top-Thema heute im Update bei D-Radio Wissen mit Peter Neuhaus.
Update.
Ohne die Zustimmung des Bundestags wäre es nichts geworden mit der Verlängerung der Hilfen für Griechenland. Doch auch die deutschen Abgeordneten haben sich mehrheitlich dafür entschieden, dass das Hilfsprogramm weitergeht, dass Griechenland noch einmal 4 Monate mehr Zeit bekommt für Reformen. 541 Ja-Stimmen, 13 Enthaltungen und 32 Gegenstimmen. Das war das Ergebnis. Es gab so viele Ja-Stimmen wie noch nie bei Hilfen für Griechenland. Die meisten Nein-Stimmen kamen von Politikern der CDU und der CSU. Vorher hatten die Politiker im Bundestag ausführlich über das Hilfspaket diskutiert. Dabei äußerte auch Finanzminister Wolfgang Schäuble Zweifel an der neuen griechischen Regierung. Deutschland sollte aber alles tun, um Europa zusammenzuhalten.
Die Diskussion vor und nach der Wahl in Griechenland hat diese Entscheidung nicht einfacher gemacht. Auch nicht die Diskussion in den letzten Tagen und Stunden, um auch dieses mit aller freundlichen Zurückhaltung zu sagen.
Noch deutlicher wurde der CDU-Abgeordnete Klaus-Peter Wiltsch, der schon fest mit einem neuen Hilfspaket im Sommer rechnet.
Schauen Sie sich Tsipras an, schauen Sie sich Varoufakis an. Würden Sie von denen einen Gebrauchtwagen kaufen? Wenn die Antwort darauf Nein ist, dann stimmen Sie auch mit Nein heute. Das Elend wird weitergehen. Die nächsten Milliardenzahlungen stehen an. Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.
Die Zweifel reichten aber nicht aus, um die Hilfe für Griechenland zu stoppen. Auch die meisten Politiker der Opposition, also der Linken und Grünen, haben für die Verlängerung gestimmt. Der Fraktionschef der Linken, Gregor Gysi, sagte, seiner Partei gehe es darum, dass Griechenland eine Atempause bekomme. Er nutzte die Debatte dafür, um die Sparpolitik der Bundesregierung und die damit verbundenen Folgen für Griechenland zu kritisieren.
Einkommensverluste von 30%, Massenarbeitslosigkeit von 28%, Jugendarbeitslosigkeit von 60%, der Zusammenbruch des Gesundheitssystems, das war eine Kamikaze-Politik, die sie dort an den Tag gelegt hat.
Ohne die Fristverlängerung wäre das Hilfsprogramm morgen um Mitternacht ausgelaufen, Griechenland wohl auf die Staatspleite zugesteuert. Deswegen sind auch da viele Menschen erleichtert darüber, dass der Bundestag zugestimmt hat. Aber in Griechenland kommt zum ersten Mal auch spürbarer Gegenwind für die neue Regierung. Wegen der Reformzusagen gab es gestern Abend Proteste und auch Ausschreitungen. Ein Sprecher der kommunistischen Partei kritisiert den Kurs von Regierungschef Alexis Tsipras.
Die neue Regierung setzt genau die Politik fort, die das griechische Volk bei den Wahlen verdammt hatte und unter dem das griechische Volk so lange gelitten hat. Aus der Liste mit den Reformen der neuen Regierung wird überhaupt nicht klar, wie die Arbeiter entlastet werden sollen.
Auch in der Regierungspartei Syriza gibt es Gegner der Vereinbarungen mit den Euro-Ländern. Schon heute Abend soll es in Griechenland die nächsten Demonstrationen gegen die Sparpolitik geben.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Die Griechenlandhilfe ist auch Thema im Netz. Die meisten kritisieren die Zustimmung des Bundestags. Meinung 3457 schreibt bei süddeutsche.de: Diese Politik macht mich einfach wütend. Auch ich kenne keinen in meinem Umfeld, der diese Entscheidung gut findet. Man muss sich fragen, welches Volk hier eigentlich vertreten wird. Auch wenn ich der AfD nicht in allen Punkten zustimmen kann, so scheint sie doch alternativlos zu sein. Stevie Speedy glaubt, die Abstimmung wird Konsequenzen haben. Bei Spiegel Online schreibt er, wartet auf die nächste Bundestagswahl. Dann hat es sich ausgemerkelt. Denn wenn der Euro stirbt, dann stirbt Merkel. 08 Reinhard 15 kommentiert bei tagesschau.de, das Problem wird um 4 sinnlose Monate vertagt. Vertane Zeit. Der Verrat und die Veräpplung des deutschen Volkes gehen in die nächste Runde. Light One lobt die Rede von Finanzminister Wolfgang Schäuble im Bundestag. Die finanziellen Fakten stimmen und sein Wunsch nach einem geeinten Europa, worum es tatsächlich gehen sollte, freut mich. Und Ernie meint bei süddeutsche.de, ein Grexit wäre zu 100% wesentlich teurer als alle Rettungsversuche. Und wollen wir, dass sich dann Putin als Rettungssanitäter der Griechen profiliert? Sicherlich nicht. Solange die Griechen Kooperationsbereitschaft zeigen und den Auflagen mehr oder weniger nachkommen, sollten wir uns nicht in Rage reden.
Was sonst noch wichtig war?
In der nächsten Woche wird in Deutschland gestreikt, unter anderem an Schulen, aber auch an Unikliniken und in den Landesverwaltungen. Der Grund ist, dass die Tarifverhandlungen für die etwa 800.000 Mitarbeiter im öffentlichen Dienst der Länder bisher kein Ergebnis gebracht haben. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi haben die Arbeitgeber kein Lohnangebot vorgelegt. Sie selbst fordert 5,5% mehr Gehalt. Ein Sprecher der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft rechnet bei den angestellten Lehrern mit einer hohen Beteiligung bei Warnstreiks, voraussichtlich ab Dienstag.
Auch wir rufen ab der nächsten Woche unsere Kolleginnen und Kollegen an den Schulen zu Warnstreiks auf, um unsere berechtigten Forderungen Nachdruck zu verleihen.
Schwerpunkte sollen Sachsen und Nordrhein-Westfalen sein. Verbeamtete Lehrer dürfen nicht streiken. Die nächsten Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst sind für Mitte März geplant. Seit diesem Jahr gilt in Deutschland der Mindestlohn. Er liegt bei 8,50 Euro. Dieser Betrag soll in Zukunft alle 2 Jahre angepasst werden. Eine Expertenrunde soll vorschlagen, wie hoch der Mindestlohn dann sein soll. Und sich vor allem daran orientieren, wie sich die Löhne in Deutschland insgesamt entwickeln. Heute hat sich die Kommission zum ersten Mal getroffen. Bundesarbeitsministerin Nahles sieht Vorteile darin, dass unabhängige Experten darüber beraten.
Als wir das Mindestlohngesetz gemacht haben, da haben wir uns sehr schnell in der Großen Koalition darauf verständigen können, dass wir keinen politisch festgesetzten Mindestlohn wollen. Das öffnet Willkür und Populismus Tür und Tor.
Das 9-köpfige Gremium setzt sich zusammen aus Vertretern von Arbeitgebern und Gewerkschaften. Vorsitzender der Mindestlohnkommission ist der ehemalige Hamburger Bürgermeister Henning Foscherau. Im Osten der Ukraine gibt es offenbar Verstöße gegen die Waffenruhe. Nach Militärangaben wurden 3 Soldaten getötet. Außerdem seien bei Kämpfen in den vergangenen 24 Stunden 7 weitere Soldaten verletzt worden. Zuletzt hatte es Berichte gegeben, wonach es weniger Angriffe gab. Sowohl die Regierung als auch die prorussischen Separatisten haben heute weiter Waffen abgezogen. In New York berät der UNO-Sicherheitsrat darüber, welche Fortschritte es bei der Umsetzung des Friedensabkommens für die Ukraine gibt. Die USA und Kuba setzen weiter auf Entspannung. Beide Länder sprechen wieder darüber, wie sie ihre Beziehung normalisieren können. Vertreter der USA und Kubas haben sich zur 2. Verhandlungsrunde im Außenministerium in Washington getroffen, auch um über die Wiedereröffnung von Botschaften zu sprechen. US-Präsident Barack Obama und der kubanische Staatschef Raúl Castro hatten die Initiative im Dezember verabredet. Eine erste Gesprächsrunde gab es im vergangenen Monat in Havanna.
Was noch wichtig wird.
In Simbabwe, einem der ärmsten Länder der Welt, soll es morgen eine Luxusparty geben, zu Ehren von Staatsoberhaupt Robert Mugabe. Der Anlass ist dessen 91. Geburtstag vor einer Woche. Mugabe ist seit den 80er Jahren in dem südafrikanischen Land an der Macht, in dem inzwischen 7 von 10 Menschen keinen richtigen Job haben. Trotzdem will Mugabe mit 20.000 Gästen auf einem Golfplatz an den Viktoriafällen feiern. Für das Gala-Dinner des Langzeitherrschers von Simbabwe sollten unter anderem 2 Elefanten. Beim Weltverband FIFA geht es morgen um eine umstrittene Regel im Fußball, die sogenannte Dreifachbestrafung. Sie tritt ein bei Fouls, die im Strafraum eine klare Torchance verhindern. Der faulende Spieler bekommt wegen der Notbremse die rote Karte, wird meist für mehrere Spiele gesperrt und seine Mannschaft außerdem mit einem Elfmeter für den Gegner bestraft. Der Europäische Verband UEFA hat vorgeschlagen, das abzumildern. Bei normalen Fouls soll demnach die gelbe Karte reichen. Die Dreifachbestrafung mit der roten Karte würde auf Fälle von absichtlichem Foulspiel, grobem Foulspiel oder einer Tätlichkeit im Strafraum beschränkt.
Und sonst in der Welt?
In Mexiko hat die Polizei den Anführer des Drogenkartells der Tempelritter festgenommen. Ein Vertreter der mexikanischen Sicherheitskommission sagte der Nachrichtenagentur AFP, der Drogenboss sei im Bundesstaat Michoacán im Westen des Landes gefasst worden. Servando Latuta Gómez war früher Lehrer. Der 49-Jährige ist jetzt aber einer der meistgesuchten Kriminellen des Landes gewesen. Bei seiner Festnahme soll den Angaben zufolge kein einziger Schuss gefallen sein. Die Tempelritter gehören zu den größten mexikanischen Drogenbanden. Sie gelten als eine der wichtigsten Gangs für den Schmuggel von Crystal Meth in die USA. In Hongkong muss eine Frau, die ihre 2 Dienstmädchen schwer misshandelt hat, für 6 Jahre ins Gefängnis. Sie soll außerdem eine Geldstrafe zahlen. Ein Gericht in Hongkong hat heute das Strafmaß verkündet. Der Schuldspruch liegt schon 2 Wochen zurück. Der 44-jährigen Mutter wurde vorgeworfen, ihre 2 indonesischen Dienstmädchen geschlagen und misshandelt zu haben. Der Fall hatte in Asien große ausgelöst.
Allein in Hongkong arbeiten rund 300.000 Haushaltshilfen. Sie kommen meist aus Indonesien oder von den Philippinen. Viele von ihnen werden schlecht behandelt, ein Viertel von ihnen misshandelt und einige sogar sexuell missbraucht. Der ehemalige kongolesische Rebellenführer Mathieu Ngudjolo Tui darf weiterhin ein freier Mann bleiben. Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag hat heute seinen Freispruch bestätigt. Ngudjolo war ursprünglich wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen angeklagt worden, darunter Mord, Vergewaltigung und Sexsklaverei. Der 44-Jährige war 2012 aus Mangel an Beweisen freigesprochen worden. Es ist das erste Mal, dass der Internationale Strafgerichtshof jemanden für nicht schuldig befindet. Ngudjolo hat in den Niederlanden Asyl beantragt. Es ist aber noch nicht klar, was mit Menschen passiert, die von dem Weltstrafgericht freigesprochen wurden.
Wissensnachrichten.
Die Politik diskutiert über Griechenland und die Ukraine. Das Netz diskutiert über ein schlecht belichtetes Foto mit einem Kleid drauf und welche Farben das Kleid hat. An Katrin Horn aus den Wissensnachrichten. Was ist da los?
Ja, das Netz ist heute voll mit Hashtags wie Dressgate oder The Dress und die Leute können sich einfach nicht einigen. Ist es blau, schwarz oder weiß-gold? Jeder sieht da nämlich was anderes.
Also haben wir alle unterschiedliche Augen oder ist es eine optische Täuschung?
Also da sind sich die Wissenschaftler nicht einig, die sich zu dem Thema geäußert haben. Es könnte sein, dass es daran liegt, dass wir alle unterschiedlich viele Rezeptoren für Helligkeit und Farbe in der Netzhaut haben. Aber dann müssten wir auch andere Dinge immer unterschiedlich wahrnehmen. Also eine Theorie ist, dass es eine optische Täuschung ist, dass nämlich die eine Gruppe von Menschen den Eindruck hat, dass das Kleid überbelichtet ist, also dass da ganz viel Licht drauf scheint und die sehen das dann als blau und schwarz und die andere Gruppe von Menschen denkt, dass das Kleid schlecht beleuchtet und belichtet ist und die denken dann, es ist weiß und gold. Ein anderer Wissenschaftler meint, es kommt vielleicht auch noch darauf an, worauf man vorher geguckt hat, bevor man auf das Kleid geguckt hat oder wie man die Farbe im Hintergrund einordnet.
Aber so ganz wissen die Wissenschaftler das jetzt auch nicht, wie sie dieses Kleid einordnen sollen.
Nee, und das ist auch das Interessante an dem ganzen Thema. Eigentlich scheint die Diskussion ja ziemlich banal. Aber die Wissenschaftler sagen jetzt, das Beispiel zeigt, dass sich die Forschung eigentlich nur damit befasst, wie das Auge generell funktioniert, aber nicht, ob Menschen bestimmte Sachen auch unterschiedlich wahrnehmen und warum. Offenbar gibt es nicht so viele Gelegenheiten, dass sowas vorkommt. Und einer der Wissenschaftler sagt, er hat sich jetzt 30 Jahre mit dem Thema befasst und hat noch nie ein Bild gesehen, bei dem es so offensichtlich ist, dass jeder eine andere Farbe sieht. Also vielleicht ein Ansporn an die Forscher, dass sie sich damit mal befassen.
Ein Wissenschaftler aus Italien ist in einer ganz anderen Forschungsrichtung aktiv. Er will den ersten Kopf am Menschen transplantieren. Also ein Kopf soll einen neuen Körper kriegen. Klingt nach Frankenstein auf jeden Fall ziemlich absurd. Ist da was dran? Will der das wirklich machen?
Naja, die einen sagen, Sergio Canavero, so heißt der Wissenschaftler, ist ein Spinner. Aber man könnte genauso gut auch sagen, vielleicht ist er auch ein Vordenker. In der Medizin ist ja alles radikal Neue erstmal total abwegig. Also Canavero plant das schon länger mit der Kopftransplantation. Und jetzt hat er gesagt, ab dem Sommer kann man sich bei ihm melden, wenn man mitmachen will bei seinem Versuch.
Wie würde das denn überhaupt medizinisch funktionieren, einen Kopf zu transplantieren?
Also man nimmt mal an, eine Person hat vielleicht eine schlimme Krankheit und würde sterben und diese Person kann dann ihren Kopf behalten und bekommt einen neuen Körper von einem hirntoten Spender. Erstmal werden die beiden Körper dann runtergekühlt, die Blutbahnen werden miteinander verbunden und dann kommt der Teil, der das größte Problem ist, man muss das Gehirn mit dem Rückenmark des fremden Körpers verbinden und da sagt Canavero, dass er das schaffen könnte. Er will ganz saubere Schnitte am Rückenmark setzen, dann werden die Nerven neu verklebt und der Patient wird dann ziemlich lange ins Koma versetzt und in dieser Zeit sollen die Nerven dann zusammenwachsen oder so stimuliert werden, dass sie wieder funktionieren.
Ist die Medizin schon so weit, dass das klappen könnte?
Also es gab schon mal Kopftransplantationen, allerdings nur bei Hunden und bei Affen und da hat es auch nicht so richtig gut geklappt. Medizinisch gesehen ist tatsächlich vor allem das Problem, wie man das Gehirn mit dem Rückenmark verbindet. Aber bei diesem Thema geht es ja vielleicht auch nicht nur darum, was medizinisch möglich wäre, sondern auch, was das eigentlich ethisch bedeutet, wenn es einen Kopf gibt mit einem fremden Körper. Also ist man dann noch man selbst? Wer ist man dann? Behält man noch das, was einen ausmacht? Also die Frage, sitzt die Seele des Menschen im Kopf oder nicht?
Die Seele des Menschen, Kopftransplantation und die Farben eines Kleides, die Hauptthemen heute in den Wissensnachrichten. Danke an Katrin.
Wetter.
Heute hat das erste Freibad in Deutschland wieder aufgemacht, in Karlsruhe. Das Wetter passt leider nicht dazu. Heute Abend regnet es im Süden und Osten. Nur im Westen einigermaßen trocken bei Höchsttemperaturen von 2 bis 11 Grad. Morgen wird es mild und sonnig. Am Sonntag dagegen wieder nasskalt mit Regen, Schnee und Gewittern. Und das, obwohl am Sonntag meteorologisch gesehen der Frühling beginnt.
E-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.